Auf geht's! Wir begrüßen Sie bei KR55, dem Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu.
Die Rauchschwaden haben sich längst verzogen, die Sanierung läuft. Der Schrecken sitzt aber sicherlich immer noch in den Knochen.
Am 4. Juli 2019 ist es gewesen. Da ist die Bartholomäuskirche in Brake-Goldswagen ganz schön traurigerweise berühmt geworden. Ein Brand im Chorraum zerstörte große Teile der Kirche. Für mich ist es so, die Bilder gehen mir immer noch nach, die ich da im Fernsehen gesehen habe.
Und heute, 2,5 Jahre später, sprechen wir mit Dirk Jährig, dem Pastor der dortigen Gemeinde. Für uns ein willkommener Anlass, auch mal Kirche im ländlichen Raum in den Blick zu nehmen. Lieber Dirk Jährig, herzlich willkommen bei KR55.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Corona-bedingt konnten wir diese Sendung nicht im Studio aufnehmen. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast ist Dirk Jährig, Pastor an der Bartholomäuskirche im Ortsteil Goldswaden in Brake an der Weser.
Herr Jährig, ein dramatisches Ereignis hat Ihre Kirche landesweit berühmt gemacht. Ein Brand im Chorraum im Juli vor 2 Jahren hat große Teile der Kirche zerstört. Verfolgt Sie das noch im Traum?
Also die Bilder, die wird man ganz bestimmt nicht mehr vergessen. Das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, jeder wird auch bei uns im Dorf noch genau wissen, wo er war, als er diese Nachricht erfahren hat. Und also daneben zu stehen, zu sehen, wie die Flammen aus dem Dachstuhl kommen, das konnten wir anfangs gar nicht glauben. Da haben wir echt immer da gestanden und gesagt, kneif mich mal, ich glaube das gar nicht. So richtig ins Bewusstsein gesickert ist das dann, als die Dachziegel so ganz klirrend vom Dachstuhl fielen auf den Boden. Da wurde es dann, glaube ich, uns allen so richtig greifbar, fassbar. Okay, das passiert jetzt hier wirklich gerade. Und wir haben dann nur noch gehofft, dass die ganzen Zwischendecken halten und nichts weiter einstürzt. Was Gott sei Dank auch so gewesen ist. Also man muss sagen, wir haben Glück im Unglück gehabt. Das hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Unser Ortsbrandmeister hat hinterher gesagt, er schätzte, wenn sie 5 Minuten später gewesen wären, dann wären die Decken eingestürzt, dann wäre wirklich nicht mehr viel zu retten gewesen.
Kann man heute verbindlich sagen, was die Ursache war?
Definitiv Brandstiftung. Das stand auch schon einen Tag nach dem Brand fest. Das hat die Polizei da schon festgestellt. Und der Schock war eigentlich noch viel größer, als die Kirche im Brand zu sehen. Also zu wissen, da hat jemand absichtlich gezündelt und diese Kirche in Brand gesteckt, das war schon schlimm.
Im Innenraum gezündet?
Ja.
Glücklicherweise ist es dann bis zur der Sanierung nicht so ewig lange mehr gewesen. Das ist ja immer unterschiedlich bei Kirchens. Die läuft jetzt ja. Wie ist denn da der Stand gerade?
Also das Ganze ist ja dann auch ein Versicherungsschaden. Das heißt, da spielt dann nicht nur eine Bauabteilung des Oberkirchenrats mit, auch ein Architekturbüro, das den ganzen Wiederaufbau organisiert und eben auch eine Versicherung, die den Großteil dieses Schadens auch übernimmt. Und man hat das Ganze in 2 Bauabschnitte eingeteilt. Der erste Bauabschnitt ist alles, was auf dem Dach, also Dachstuhl und alles, was an den Außenmauern ist. Und der zweite Bauabschnitt ist dann alles, was im Innenraum ist. Und wir haben jetzt den ersten Bauabschnitt gerade erfolgreich abgeschlossen. Und das Gerüst, das Außengerüst, ist jetzt auch fast komplett schon abgebaut. Strahlt wieder ein vollständiges Dach und frisch gestrichene Fenster strahlen jetzt wieder in die Landschaft. Das ist für viele ein ganz toller Augenblick gewesen. Und ja, sind jetzt schon ganz ungeduldig und fragen, wann können wir denn da jetzt wieder rein? Aber das wird noch so 1,5-2 Jahre dauern, bis dann auch der Innenraum komplett fertig ist. Weil da müssen jetzt auch noch alle elektrischen Leitungen erneuert werden und neue Heizung und eben auch das ganze Inventar entsprechend restauriert werden. Also das ist noch eine langfristige Sache. Obwohl man sagen muss, auch bei dem ersten Bauabschnitt, das ging im Verhältnis wirklich sehr, sehr schnell. Also die Handwerker haben wirklich super toll gearbeitet. Am Dachstuhl, der Dachstuhl über dem Altarraum musste auch komplett neu gemacht werden, also ist komplett neu entstanden. das ist schon grandiose Leistung gewesen, das zu beobachten.
Vielleicht gibt es einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Kirche noch gar nicht so genau vor Augen haben, die sie gar nicht kennen. Es ist eine sehr alte Kirche. Es ist eine aus dem 16. Jahrhundert oder noch älter.
Noch älter, noch älter. 1250 erbaut. Steht auf einer Wurt und zu einem Friedhof und das eben mitten im Ort.
Wie war die Materialbeschaffung, um es dann so gut wie es geht auch wieder aufzubauen, so einen Dachstuhl?
Da haben die Firmen Gott sei Dank schon sehr früh das Material bestellt. Also die ganze Materialknappheit hat uns jetzt im Moment nicht betroffen, sondern die haben wirklich frühzeitig das schon geordert und bestellt und auch in ausreichender Menge, sodass das jetzt überhaupt kein Problem war.
Musste denn alles komplett neu gemacht werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder konnte manches erhalten werden bei der Brandsanierung jetzt?
Also wenn wir nur das Kirchenschiff sehen, da konnte die Zwischendecke, der Dachboden und der Dachstuhl erhalten bleiben. Da sind kleinere Reparaturen gewesen. Da mussten besonders im oberen Bereich die verkohlte Schicht abgetragen werden, während hingegen der Dachstuhl eben über dem Altarraum komplett erneuert wurde. Da hat man zwar auch an dem verkohltesten Balken mal eine Probefläche genommen. Wenn wir da die verkohlte Schicht abnehmen, was bleibt da eigentlich noch von übrig? Und das sind alte Eichenholzbalken aus dem 15. Jahrhundert gewesen. Und da die verkohlte Schicht betrug da nur 1,5 cm. Also das ist, muss man sagen, haben unsere Vorfahren wirklich gewusst, mit welchen Baumaterialien man am besten baut. Man hat dann allerdings die Statiker entsprechend hochgerechnet, wenn sie von allen Balken so eben die 1,5 cm, 2 cm abnehmen, ist dann die Statik noch gewährleistet. Und das war so auf der Kippe, wo man dann sagen musste, ja, da müsste man vielleicht irgendwie was dazu bauen, wie sieht das dann aus? Und der ganze Aufwand, das natürlich dann auch von der verkohlten Schicht abzutragen, da hat man gesagt, das ist besser hier neu zu bauen. Und die Zwischendecke konnte teilweise auch noch erhalten werden. Und teilweise ist sie jetzt komplett neu gemacht worden.
Lässt sich die Höhe des Schadens beziffern?
Im Moment liegt der Schaden bei 5,1 Millionen.
Puh. Wird man da als Seelsorger einer Gemeinde nicht einfach auch so zu einem neuen Berufsmenschen, einem Baufachmann? Das ist ja nichts, was also man sonst so gelernt hat.
Nein, gelernt hat man das nicht. Das sind aber tolle neue Einblicke, die man da auch erhält. Also es ist wahnsinnig spannend auch zu sehen, wie arbeiten Architekten, was müssen die alles vorbereiten, wie arbeiten die Handwerker und gerade die Dachdecker und Zimmerleute. Also das war schon wirklich grandiose Leistung. Und wenn man sich dann noch vorstellt, wie haben die das eigentlich vor 750 Jahren alles gemacht? Die haben gar nicht die Technik gehabt, die wir heute haben. Das ist schon faszinierend.
Wer ist denn am Wiederaufbau alles beteiligt?
Viele verschiedene Firmen. Also wir haben jetzt im Moment in dem ersten Bauabschnitt vor allen Dingen Dachdecker, Zimmerleute, Maurer, auch Maler dabei gehabt. Natürlich Gerüstbauer, weil die Kirche war natürlich erstmal komplett eingerüstet. Das hatte schon was so von Kirchenschiff in der Werft. So der kleine Glockenturm, der ragte da noch aus dem Gerüst heraus. Das war schon schön anzusehen. Und dann kommen natürlich jetzt im zweiten Bauabschnitt vor allen Dingen dann Elektriker, Heizungsmonteure, Restauratoren und was noch alles.
Und die Gemeinde ist ja ein bisschen kirchenheimatlos jetzt gerade. Wo werden denn die Gottesdienste gefeiert?
Also vor der Corona-Zeit haben wir das ohne Probleme im Gemeindehaus machen können und waren selber erstaunt, wie viele Stühle wir auch in den Gemeindesaal bekommen haben, wenn wir sie doch recht eng stellen. Das hatte dann wirklich eine Wohnzimmeratmosphäre und mussten dann feststellen, oh, es gibt dann gar nicht mehr so viele Gelegenheiten, wo wir vielleicht irgendwo anders ausweichen müssen. Schön war dann, dass wir Weihnachten 2019 im Feuerwehrhaus feiern konnten. Dann hat uns die Feuerwehr eingeladen und gesagt, kommt doch zu uns. Und da zeigte sich eben auch die tolle Dorfgemeinschaft. Da haben auch dann zum Aufbau der ganzen Bänke im Feuerwehrhaus wirklich aus der Dorfgemeinschaft ganz viele Leute geholfen. Also weiß gar nicht, wir waren 80 Bänke, in einer Viertelstunde waren wir damit fertig, so viele Leute waren da, das war schon toll.
Trägt diese Solidarität heute noch?
Durchaus.
Ist das Kennzeichen, was dieses doch schreckliche Ereignis mit einer Gemeinde gemacht hat? Was macht so ein Ereignis mit einer Gemeinde? Also sie wird solidarischer, aufmerksamer. Gibt es da noch was in so einer Gemeinde dann passiert?
Also ich glaube, nach dem Brand ist vielen Menschen erstmal wirklich deutlich geworden, was ihnen diese Kirche eigentlich bedeutet. Ich habe von ganz vielen dann gehört, die mir dann erzählten, ja, ich bin doch hier in dieser Kirche getauft worden. Oder hier in dieser Kirche ist schon mein Großvater, mein Vater getauft worden. Wir sind hier konfirmiert, getraut. Oder meine eigenen Kinder sind hier schon getauft worden. Also die Erinnerungen, die sind sehr groß. Und ich glaube, da ist jedem auch nochmal deutlich geworden, wie wichtig sie für jeden Einzelnen ist. Als Ort, aber eben auch als Gotteshaus. Mhm. Und als Mittelpunkt des Dorfes.
Gelebte Geschichte an einem Ort, der dann auch, wenn er auf einer Waage steht, auch noch herausgehoben ist.
Ja, natürlich. Mhm.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet. Unser Gast ist heute Dirk Jährig. Er arbeitet als Pastor in der Stadt Brake im Teil Golzwaden.
Genau, und das liegt ja nun bekanntermaßen in der Wesermarsch, in einem ländlich geprägten Raum. Herr Jährig, woran liegt denn wohl der Reiz zu einer Landfahrstelle? Machen Sie doch mal einen kleinen Werbeblock für all die jetzt dringend in die Wesermarsch kommen möchten.
Kann man wirklich nur werben. Ist was völlig anderes als in der Stadt. Also ich habe es eben schon mal angedeutet, die Dorfgemeinschaft, das ist eine ganz andere. Man ist auch viel näher an den Menschen, finde ich, im Dorf, weil man sich auch viel öfter über den Weg läuft als, glaube ich, in der Stadt. Und
Man läuft sich öfter über den Weg, obwohl die Dichte geringer ist als in der Stadt?
Das denke ich schon.
Ja, weil...
Ja, weil das Dorf gut zusammenhält, wenn man im Dorf sich doch dann auch öfter sieht zu verschiedenen Gelegenheiten. Ob beim Pfingstbaum setzen, ob zum Adventskranz setzen, zum Weihnachtsmarkt oder was auch immer. Möglichkeiten gibt es immer viele.
Wir haben in Oldenburg eine Kirchengemeinde, die hat den Slogan "Nah dran am Nächsten". Das hört sich ja so an. Also man ist sehr nah dran am Nächsten. Das hat auch einen großen Charme.
Ja, ich habe mal gesagt, normalerweise würde der Weg von mir zum Briefkasten und zurück 3 Minuten dauern. Schaffe ich selten, weil man immer irgendwelche Leute trifft, mit denen man dann noch ins Gespräch kommt. Also zu den besten Corona-Zeiten hat der mal 3 Stunden gedauert.
Oh ja, das lag dann nicht daran, weil der Briefkasten versetzt wurde.
Nein, weil die Menschen einfach gesehen haben, ach, der Pastor ist da. Ich habe jetzt mal Redebedarf. Und wenn er gerade da ist, dann nutzt man die Gelegenheit.
Und der Pastor ist die Anlaufstelle?
Schon, ja.
Das ist ja eine große Chance, auch mit Menschen zu kommunizieren, in Verbindung zu treten. Nun gibt es ja viele Dörfer in der Wesermarsch. Mhm. Hat da jedes Dorf noch seinen Pastor, seine Pastorin? Wie sieht es da so aus?
Hat es nicht mehr und wird es wohl auch in Zukunft noch viel weniger geben. Denn die Pfarrstellen werden zusammengekürzt. Wir haben jetzt in der Wesermarsch, glaube ich, noch 25,5 Pfarrstellen und werden dann 2030 noch 14,5 haben, von denen wir noch nicht mal wissen, ob alle dann besetzt werden können, ne? Weil wir ja auch einen Nachwuchsmangel haben. Also,
wie ist denn der Bedarf?
Es wird sich also alles sehr verändern müssen. Mhm.
In der Wesermarsch gab es ja schon vor einigen Jahren, gerade auch in der Stadt Brake, so Projekte, dass 4 Kirchengemeinden sich zu einer zusammengeschlossen haben. Ich weiß gar nicht, welches Jahr ist das gewesen?
2009. 2010 haben das dann in die Nachbargemeinde 4Kirchen Obelgönne
sich auch Wesermarsch, genau. Sind das Projekte, wo man heute sagen würde, das war sehr zukunftsweisend oder stottert das immer noch ein bisschen?
Ich denke, das muss man immer auf die Situation vor Ort genau abwägen, ob das gut ist oder nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Nicht jede Gemeinde kann man mit einer Nachbargemeinde einfach so fusionieren. Da muss man schon im Vorfeld gut überlegen, gut zusammenarbeiten und sich auch gemeinsam auf den Weg machen und machen wollen.
Warum eigentlich musste diese Zusammenlegung oder erfolgte diese Zusammenlegung? War schon vorausschauend auf die Tatsache, dass es zu wenig Berufsmenschen gibt, die zu Ihnen kommen wollen?
Über die Jahre hinweg haben die vier Kirchengemeinden, weil sie ja alle innerhalb des Stadtgebietes von Brake liegen, immer intensiver, immer mehr zusammengearbeitet, sodass daraus dann auch die Idee entstanden ist, diese vier Kirchengemeinden zusammenzulegen.
Gibt es dann quasi nur noch eine Hauptkirche? Wie haben Sie es gemacht?
Nein.
Nicht jeder kennt Brake.
Das sind nach wie vor noch vier Kirchen. Zwei eher ländlich, eben in Golzwaden im Norden und im Süden Hammelwaden. Und dazwischen dann sozusagen eher das städtische mit der Stadtkirche und der Christuskirche Brake Nord.
Und ist das etwas, wo Kirche weiter nah dran am nächsten bleibt?
Mit Fusion?
Ja, oder? Mit Fusion. Mit Konzentration?
Also ob das unbedingt immer Fusion sein müssen, das weiß ich nicht. Aber dass man durchaus über die Nachbarschaft hinausdenkt oder mit den Nachbarn gemeinsam Projekte angeht, das denke ich, das wird in Zukunft auch noch wichtiger werden, wenn auch längst nicht mehr jede Pfarrstelle besetzt werden kann. Also da müssen dann auch Ressourcen gebündelt werden, um zu gucken, dass man eben noch nah an den Menschen sein kann.
Wo liegen die Herausforderungen?
Eine Herausforderung ist natürlich in der Wesermarsch. Das wird der oder das Gebiet sein im Oldenburger Land, was am meisten unter dem demografischen Wandel leidet, kann man schon sagen. Also da wird die Bevölkerung aller Voraussicht nach den Prognosen, doch sehr stark rückläufig sein. Und das macht es dann natürlich schwierig, wenn weniger Leute vor Ort sind, damit natürlich auch die Kirchengemeinden sehr viel kleiner werden, wie man da miteinander dann zusammenarbeiten kann und wie man Menschen dann da auch noch erreicht.
Gibt es da noch andere Projekte als zum Beispiel diese beiden Zusammenschlüsse, also Fusion Ovelgönn und Brake? Gibt es sonst noch Antworten im ländlichen Bereich, wo Kirche sagt, wir reagieren jetzt mal mit so einer Maßnahme, mit so einem Projekt?
Also es gab ein Projekt, gerade in Budjardingen, das ist eine große Urlauberregion. Pro Jahr haben die zumindest vor Corona weit über 1 Million Übernachtungen gehabt. Das haben längst nicht alle so auf dem Schirm gehabt, dass das eigentlich eine ziemlich große Urlauberregion ist. Und da sind auch, oder ist auch investiert worden, dass Urlauberseelsorger dann gezielt da waren, um da vor Ort dann auch zu unterstützen und sich auch um Urlauber zu kümmern. Und gleichzeitig dann die Kollegen vor Ort da auch zu entlasten.
Also in der Urlaubszeit so eine Art Hochzeit, wo Gemeinden ja auch ganz anders strukturiert sind, dann auch Personal einfach vor Ort zu haben.
Ja.
Jetzt im Monat November gehen häufig die Menschen auf die Friedhöfe, gehen die Gedanken zu den Menschen, die uns genommen wurden. Wie ist das? Gibt es eine Veränderung in der Bestattungskultur auf dem Lande? Wir in der Stadt erleben das, dass die Leute weg vom Friedhof hin in den Friedwald häufig gehen oder Seebestattungen machen. Wie sieht es auf dem Lande aus?
Also da ist die Entwicklung längst nicht so ausgeprägt wie in der Stadt. Natürlich gibt es auch Seebestattung, die gab es auch schon vorher, denn wir haben gerade auch in der Wesermarsch, ob Nordenham oder Brake sind ja und Elsfleth sind Hafenstädte, das heißt, da sind auch immer Menschen, die mit der Seefahrt verbunden sind, die schon immer gesagt haben, ich möchte eine Seebestattung haben. Natürlich gibt es auch mehr zunehmend Beerdigungen in einem Friedwald, aber die meisten wollen dann doch noch in ihrem Dorf beigesetzt werden. Längst auch nicht mehr so traditionell, also oft auch als Urne. Und wenn möglich auch als ein, mit pflegefreien Gräbern, also auch nicht mehr so ganz traditionell, aber die Verbindung zu dem Ort, die bleibt eigentlich bestehen, ja.
Sie sind bei KI55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Unser Interviewgast ist heute Dirk Jährig. Er gehört zum kirchlichen Bodenpersonal in der Wesermarsch.
Und wie wir gehört haben, ist er nicht nur Pastor, sondern in Golzwaden gerade zum Brandschutzexperten und Wiederaufbaukoordinator geworden. Die Kirche fordert einen doch sehr heraus. Erinnern Sie sich noch an Ihren ganz normalen Alltag als Seelsorger vor Ort? Wie sieht er aus im Moment?
Der ist natürlich durch Corona auch noch, hat sich das auch noch mal verändert, ja. Aber das ist nach wie vor, wo mein Herz für auch schlägt, Menschen zu begleiten, auch in schwierigen Situationen, für Gespräche da zu sein und natürlich auch Gottesdienste zu feiern, Gottes Wort zu verkündigen. Klar, das sind die Hauptaufgaben und das soll auch so bleiben.
Was hat Corona verändert? Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag dadurch verändert?
Also gerade im ersten Lockdown, wo wir ja keine Gottesdienste mehr plötzlich feiern konnten, wir uns gar nicht mehr treffen durften. Ich glaube, ich habe noch nie so viel telefoniert an einem Tag wie da wochenlang. Wirklich 8 Stunden am Stück. Danach hatte ich wirklich ein Riesenohr, weil wirklich viele Menschen sich dann doch mal mit jemandem reden wollten oder auch mal Probleme loswerden wollten. So anstrengend das war, so schön war es eigentlich auch, für die Menschen da sein zu können, auch in so einer Situation.
Haben sich Formate entwickelt bei Ihnen in der Gemeinde, die anders waren? Man konnte ja nicht im Gemeindehaus in der ersten Zeit in der Kirche Gottesdienste feiern, sind Sie rausgegangen? Sowas wie Landschaftsandachten?
Nee, das haben wir dann, als wir Gottesdienste wieder feiern durften. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, nach dem Brand sind wir erstmal ins Gemeindehaus gegangen und haben Gottesdienste gefeiert. Mit den ganzen Abstandsregelungen kriegten wir dann da ja nicht mehr ganz so viele Leute unter. Und dann haben wir ganz schnell gesagt, wir haben noch so einen schönen großen Garten, wir gehen einfach in den Garten. Und das haben wir letztes Jahr, das haben wir dieses Jahr gemacht, wirklich so von April bis Oktober waren wir komplett draußen mit dem Gottesdienst. Bei jedem Wetter, aber wir haben eigentlich immer Glück gehabt. Wir haben, glaube ich, einmal erlebt, dass so Dauernieselregen war, aber auch das war kein Problem, dann haben die Leute sich einen Regenschirm mitgenommen und war auch schön.
Wie haben Sie letztes Jahr Heiligabend, Weihnachten gefeiert?
Letztes Jahr haben wir, weil wir nicht ins Feuerwehrhaus konnten wegen Corona, haben wir das dann auf dem Parkplatz vor der Kirche gemacht. Wir wären auch gerne in den Garten gegangen, aber der war zu dunkel bzw. dann zu feucht. Haben dann Lichterketten über den Parkplatz gespannt und da hatten wir auch ausreichend Platz, die Bänke in guten Abstand hinzustellen. Das ist dankbar angenommen worden. Da hieß es schon gleich, macht ihr das nächstes Jahr wieder? Und ich denke, so wie sich die Entwicklung gerade abzeichnet, wird das auch Plan A sein, dass wir Heiligabend auch wieder auf dem Parkplatz vor der Kirche feiern.
Vor der Golzweiler Kirche.
Vor der Golzweiler Kirche, ja.
Nun gibt es ja noch so ein paar Aufgabenbereiche, die sind doch schon besonders auch für so einen Landstrich, wie zum Beispiel die Seefahrt. Brake ist ja auch ein Binnenhafen, der durchaus seine Bedeutung hat.
Seehafen,
genau, als Stadt muss man ein bisschen aufpassen jetzt hier. Und Dirk Jährig ist auch Seemannspastor, für die Seemannsmission zuständig. Was bedeutet das denn? Wie viel Arbeitszeit nimmt das denn in Anspruch?
Das ist unterschiedlich, also das kann man gar nicht so in Stunden oder so ausrechnen. Ja, es ist ein wichtiges Arbeitsfeld, was oftmals ja auch nur so Nischendasein hat, aber man muss sich immer vor Augen führen, ohne Seeleute würde eigentlich unsere ganze Wirtschaft gar nicht funktionieren.
Ja, merken wir ja gerade.
Genau, diese Lieferkettenengpässe hängen zum Teil damit zusammen. Natürlich auch mit Corona, dass zum Beispiel in den chinesischen Häfen gar nicht mehr so auf Volllast gearbeitet wird, dementsprechend Schiffe gar nicht mehr so schnell beladen werden. Wir haben es letztes Jahr auch gemerkt mit dem oder dieses Jahr war das, im März im Suezkanal. Plötzlich legt sich da ein Schiff schräg und kentert. Und dann, ja, dann geht das ganze Rädchen durcheinander und dann geht plötzlich so schnell gar nichts mehr. Und dass eben auf diesen Schiffen Seeleute unterwegs sind, das sehen die wenigsten. Und die haben in der Corona-Zeit richtig gelitten, weil sie vielfach gar nicht in den Häfen mehr von Bord durften, sich teilweise auch gar nicht mehr getraut haben. Und statt sonst 6 bis 9 Monate an Bord, was ja schon eine lange Zeit ist, haben wir gehört, dass Seeleute 16, 17 Monate am Stück auf See waren, an Bord waren und kaum von Bord konnten. Und dann hat man sie eigentlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass vielleicht auch Seeleute geimpft werden müssten, dass sie ja auch einen wichtigen Dienst für uns übernehmen. Das konnte dann die Deutsche Seemannsmission auch im ökumenischen internationalen Miteinander dann doch angehen, dass auch Seeleute in den Blick genommen wurden und auch sie auch in deutschen Häfen geimpft werden.
Macht sich das im Braker Hafen bemerkbar, dass die Lieferketten auseinandergezogen? Sie haben gesagt, zeitlich gibt es manchmal schon eine andere Abfolge als früher. Gibt es da auch wirklich Schiffe, die schon lange nicht mehr da waren? Materialien, die schon lange nicht mehr angekommen sind? Was ist da gerade los?
Für Brake selbst kann ich das so nicht sagen. Also das sind eher dann schon die größeren Häfen, Containerhäfen auch in Bremerhaven oder Wilhelmshaven, glaube ich auch.
Pfarrer auf dem Land, mal so ganz spontan gefragt, wo ist die große Freude, wo ist der größte Frust?
Große Freude, habe ich vorhin schon gesagt, das ist das Dorf, das Leben mit den Menschen zusammen. Großer Frust, man hat viel mit Verwaltung mittlerweile zu tun. Aber das ist, denke ich, mittlerweile in jeder Kirchengemeinde so. In der Stadt ist es vielleicht noch was anderes, weil die Kirchengemeinden größer sind, man die Lasten vielleicht noch anders verteilen kann als auf dem Land.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Dirk Jährig ist heute bei uns zu Gast. Der arbeitet als Pastor an den grünen Auen und dem frischen Wasser der Wesermarsch.
Wir haben schon viel gehört über die Wesermarsch, über Goldswaan und möchten jetzt trotzdem noch mal genauer hingucken und Sie fragen, gibt es einen kirchlichen Exportschlager aus der Wesermarsch, von dem andere Gemeinden profitieren könnten?
Oh, das ist aber eine ganz schwierige Frage.
Kann aber eine einfache Antwort geben. Was machen Sie anders als andere Leute?
Ich weiß gar nicht, ob wir so viel anders machen, aber es liegt natürlich schon an der Landschaft und an den Menschen, dass es anders ist. Also die Mentalität in der Wesermarsch ist eine völlig andere als, denke ich, schon in Friesland oder in Südoldenburg oder in Oldenburg.
Was macht die Mentalität aus? Was sind so Attribute, die Sie nach vorne rücken würden?
Sie sind doch sehr bodenständig, mhm, und auch immer mit ihrem Ort, mit ihrem Dorf und damit auch immer mit ihrer Kirche verbunden. Also nicht umsonst hat die Wesermarsch ja auch immer bei Gemeindekirchenratswahlen mit Abstand die beste Wahlbeteiligung. Das kommt nicht von ungefähr.
Bleiben wir mal in Goldswaden. Wie sieht es denn da in Goldswaden 2030 aus? Das ist ja bei kirchlichen Perspektivpapieren so die magische Zahl, 2030. Mal sehen, Dickjährig lässt seine Fantasie und visionäre Kraft spielen. 2030 Goldswaden.
Also ich tue mich schwer mit solchen Ausblicken, weil ich glaube, da sind wir jetzt durch bald 2 Jahre Corona schon sehr desillusioniert worden, wie schnell sich doch auch alles wieder ändern kann. Grundsätzlich bin ich da sehr zuversichtlich, 2030, dass da nach wie vor eine Kirche stehen wird mit Gemeindehaus und Pfarrhaus und dass es auch dort Gottesdienste geben wird, genau wie in Brake an der Weser insgesamt, dass ein gutes kirchliches Leben da sein wird.
Können Sie doch mal die Jahreszahl sagen? Oder wann wird es die Wiedereröffnung, kann man so etwas, sagt man überhaupt? Gibt es einen besonderen Begriff für eine Wiedereröffnung einer Kirche?
Das weiß ich selber noch nicht.
Gibt es da ein großes Fest? Was möchten Sie? Oder möchten Sie, dass die Gemeinde für Sie ein Fest ausrichtet? Was soll es werden?
Naja, darüber können wir uns dann Gedanken machen, wenn es wirklich so weit ist.
Ungefähr wann?
Wir reden von Mitte 2023. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass wir einen großen Gottesdienst feiern, Wiedereröffnungsgottesdienst. Genau kann ich das auch noch nicht sagen. Und mit Sicherheit auch mit einem Gemeindefest dabei. Ja, klar, das muss gefeiert werden.
Das ist ja doch schon eine etwas nähere Zukunft. Ich bleibe nochmal bei dieser doch etwas nebulösen 2030-Zahl. Die Oldenburgische Kirche hat ja mal 2012 so einen Zukunftskongress gemacht. Ich glaube, die Jährig war auch damit vorbei. Da ging es ja so um den Ausblick auf diese Zahl. Ist da was in der Wesermarsch angekommen von diesem Zukunftskongress? Ist da irgendwas von spürbar geworden? Konnte was von den Ergebnissen umgesetzt werden? Oder war das doch einfach eine schöne Veranstaltung und dann wurde man mit der Zukunft wieder ein bisschen alleine gelassen?
Also ich denke, dieser Zukunftskongress, das war ja schon mit einer Aufbruchsstimmung verbunden. Da ist auch was in die Wesermarsch geschwappt, keine Frage. Aber da hat vielleicht die Zeit oder ein Stück weit die Realität das Ganze auch schon wieder eingeholt. Also wir haben vorhin gesagt, dass die Zahl der Pfarrstellen reduziert wird. Dann kommt natürlich noch dazu, dass es Nachwuchsmangel gibt, wir noch nicht mal sicher sein können, wie viele Pfarrstellen überhaupt besetzt werden können. Da gab es vielleicht auch manche Ernüchterung durch noch mehr Verwaltung. Das hat man sich, glaube ich, auch mal anders vorgestellt. Wird sich zeigen, wie es weitergeht.
Es bleibt also nach wie vor offen. Aber
bei Kirche ist es immer spannend.
Bei Kirche denken wir in Ewigkeiten, habe ich in einem unserer Interviews, die wir geführt haben, gelernt. Aber auch die Ewigkeit kann ja gestaltet werden. Es ist ja nicht irgendwie planlos. Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wesermarsch?
Dass sie eine gute Zukunft hat und nicht so unter dem demografischen Wandel vielleicht so zu leiden hat, wie das jetzt alle prognostizieren.
Machen wir doch mal eben noch einen kleinen Werbeblock, unser zweiter dieser Sendung, ich weiß das wohl, aber für junge Familien, wie kann also man es schaffen, junge Familien in die Wesermarsch zu locken, wo andere Urlaub machen, Sie haben es vorhin gesagt.
Also es gibt ja durchaus in vielen Bereichen in der Wesermarsch Neubaugebiete, auch in Brake, auch in Golzwaden werden Neubaugebiete ausgewiesen. Und ich habe neulich noch ein Gespräch mit unserem Bürgermeister gehabt, also dass das Interesse durchaus sehr, sehr groß ist. Preise sind natürlich was anderes als in Oldenburg. Und also ich weiß auch von einigen Familien in Golzwaden, da arbeitet der eine in Oldenburg, der andere in Bremerhaven. Da liegt Brake wunderbar in der Mitte, wo man sich dann treffen kann und das auch noch zu guten Preisen. Also ist durchaus attraktiv, die Wesermarsch.
Lieber Dirk Jährig, wir danken für Ihren Besuch bei uns in Sendung und wünschen Ihnen zügiges Vorankommen, gute Nerven, Ausdauer weiter bei der Sanierung Ihrer wunderbaren Kirche, aber auch weiterhin viel Freude und Erfolg in dem doch ganz schön vielfältigen Dienst in der Wesermarsch auf dem Land.
Vielen herzlichen Dank.
Und alles, was wir besprochen haben, was Sie interessiert, können Sie auf unserer Homepage www.kirchenradio-oldenburg.de nachlesen oder nachhören. Denn diese Sendung können Sie als Podcast dann nachhören. Wir laden Sie ein, liebe Hörende, zu unserer Dezember-Sendung. Schalten Sie einen Freitag, den 10. Dezember um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielke
und Thomas Schiebloch. Bis dahin. Bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch.